und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Heute mal wieder mit einem ganz besonderen Gast oder einer ganz besonderen Gästin, und zwar der lieben Anna. Und Anna und ich, wir haben schon seit gefühlt Jahren Kontakt über Instagram und WhatsApp und wir schreiben super, super viel. Wir haben uns noch nie in echt gesehen und Anna, ich finde, das müssen wir ganz bald nachholen.
Dafür wäre ich auch, dass wir uns ganz bald mal kennenlernen und Gassi gehen, Kaffee trinken, Matcha, was auch immer.
Das und damit hallo. Wundervoll. Ja, das klingt ganz wundervoll. Und dann können wir uns noch mal ergiebiger über unser Leben mit einer chronischen Krankheit austauschen. Du leidest nämlich auch unter einer chronischen Krankheit. Magst du ein bisschen was über dich erzählen? Magst du dich vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was macht dich aus?
Ich finde ja Vorstellungen immer voll schwierig. Das ist so ein bisschen wie beschreib dich in drei Worten, kann ich nicht. Aber ich bin Anna, ich bin 29 Jahre alt. Ich lebe gemeinsam mit meinem Mann, unserem Sohn und einem Hund zusammen aktuell in Köln. Und ich kläre seit 2017 auf über Endometriose. Ich selbst habe Endometriose und auch Adenomyose, ist eben eine chronische Erkrankung mit sehr starken Unterleibsschmerzen, kann zu Unfruchtbarkeit führen, generell Beschwerden, Blase, Darm, also eigentlich so ziemlich alles, was man so mitnehmen kann, nur dass es halt eben auch sehr schwer erkannt wird und damals hat auch ehrlicherweise niemand drüber gesprochen. Und das war dann irgendwann so mein Main-Business, dass ich angefangen habe, über meine Erkrankung zu sprechen, irgendwann auch über den unerfüllten, mittlerweile erfüllten Kinderwunsch. Ich habe zwei Bücher geschrieben und ja, das dazu.
Ja, das klingt sehr, sehr gut und sehr spannend. Und ich habe dir ja auch schon mal geschrieben, ich finde, du bist so eine der OGs auf Instagram, die so, du warst mit einer der ersten Personen, die sich getraut hat, über so ein schambehaftetes Thema zu sprechen, über Endometriose, über andere chronische Erkrankungen, oder du hast allgemein einfach so eine super Aufklärungsarbeit. Und wegen Menschen wie dir war es einfacher für mich, das auch zu machen, weil man eben gesehen hat, hey, andere trauen sich das auch und ich traue mich das auch auf meine Weise, eben mit meiner Krankheit. Und du bist wirklich da eine der Vorreiterinnen, wenn man das so sagen kann, was das angeht, offen über Tabuthemen auf Instagram zu sprechen. Also tausend Dank für deine Arbeit und falls ihr Anna noch nicht kennt, hoppst da auf jeden Fall rüber. Ich bin mir sicher, dass sich da ganz viele auch mit identifizieren können. Bevor wir jetzt reindiven in die Fragen, ich muss dazu sagen, alle anderen Podcast-Gäste fragen davor immer nach den Fragen oder ich schicke denen die einfach und Anna meinte so, nee, brauchst du mir nicht zuschicken, ich antworte ganz spontan und deswegen weißt du jetzt ja gar nicht, was auf dich zukommt, weil es ja auch noch gar keine Podcast-Folge gibt, die online ist. Und zwar starte ich immer mit einer Icebreaker-Frage. Alle bekommen die gleiche Frage und zwar lautet die, was war die unangenehmste Situation, in der du mal kacken musstest?
Ja, das kann ich jetzt sagen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da waren wir in Dubai im Urlaub und ich habe im Flieger den Norovirus bekommen und hing 7 Stunden mit 4 Monate altem Baby, kotzend mit Durchfall, im Flieger. Ich muss sagen, wir hatten das Privileg, wir sind Business Class geflogen und ich glaube, alles andere wäre in dem Case auch sehr schlimm gewesen. Und das war für mich, nicht weil ich mich geschämt habe oder so, das war aber einfach echt nicht schön, weil ich meine, diese Flugzeugtoiletten sind auch in der Business Class nicht mega riesig und da waren auch natürlich andere Fluggäste dabei und ich hing mit Durchfall und Kotzen die ganze Zeit auf dieser Flugzeugtoilette und das war, das war nicht schön.
Oh Gott, das kann ich mir wirklich vorstellen. Das ist auch eine meiner Horrorvorstellungen und deswegen auch Fliegen fällt mir allgemein super schwer, weil ich habe die Beschwerden ja eigentlich täglich und vor allem in Situationen, in denen man ein bisschen angespannt ist. Und da, das klingt hardcore. Das ist gar nicht mal so witzig, um ehrlich zu sein. Andere haben so witzige Storys erzählt, aber das klingt wirklich nicht witzig.
Nee, das war auch wirklich nicht witzig, vor allem, weil der Kleine es auch hatte und er ist 4 Monate alt war und wir ja mitten in der Luft waren, also toi, 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 da ist alles gut gegangen, aber gerade bei so einem, sag ich mal, noch so kleinen Baby ist es natürlich auch nicht so ungefährlich und ich habe ja auch gestillt, das heißt, mein Körper war die ganze Zeit auf Hochtouren. Das war ein Erlebnis, das möchte ich nicht nochmal so erleben.
Boah, Anna, jedenfalls nicht im Flugzeug. Ja, bitte grundsätzlich nicht. Wir brauchen kein Norovirus. Nein, danke.
Nee. Wir hatten den jetzt erst wieder. Also von daher, also mit Kind hat man den scheinbar ein bisschen öfters.
Ja, ich glaube, grundsätzlich mit Kind hat man häufiger Krankheiten, oder?
Ja, ich glaube auch. Also bisher, ist auch mal nicht witzig sagen, ich klopfe auf Holz. Bisher ist es. Oskar, ich bin's, alles gut.
Oskar, so wer klopft an der Tür?
Ja, das Bellen kriegen wir leider nicht raus. Und ich bin auch.
Genauso.
Ich bin auch nicht so fleißig hinterher mit Hundetraining, wie du es bist. Aber
ich kann dir sagen, Anna, ich bin da sehr hinterher und das Bellen kriegen wir auch nicht raus.
Ja, gut, dann fühle ich mich ein bisschen beruhigter.
Wir haben irgendwie voll den Verzug drin, ne? Ist das nicht so
also
gut,
ich hör
oder?
Dich,
hörst du mich auch immer versetzt?
Ich höre dich. Nee, ich höre dich eins zu eins.
Okay, weil ich höre dich irgendwie versetzt. Okay. Okay, wieder rein, warte. Genau, also wir machen Hundetraining und bei uns ist Peppa immer noch genauso am Bellen. Unsere Hundetrainerin meinte irgendwann so, manchmal sind es auch einfach Charaktereigenschaften, die kriegst du halt nicht mehr raus. So.
Ja, das also ich meine, Oskar ist jetzt 8 Jahre alt, aber zurück zum Thema. Wir waren noch nicht so oft so schlimm krank, bis auf zweimal den Norovirus, der war wirklich schlimm. Aber ich, wie gesagt, habe auf Holz geklopft.
Ja.
Mal schauen.
Ja, dann starten wir jetzt direkt mal rein ins Thema. Und zwar wollen wir heute über Endometriose sprechen. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, was das eigentlich ist, was bedeutet Endometriose? Was für Beschwerden kann man da haben? Was für Beschwerden hast du? Was ist üblich da? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
Also Endometriose ist generell eine chronische Erkrankung und das kann man sich so vorstellen. Man sagt, es ist gebärmutterschleimhautartiges Gewebe. Ich finde, das klingt natürlich immer voll kompliziert für viele, aber es kann in Form von Tumoren auftreten. Es sind halt so kleine Herde, Verwachsungen, Zysten und die können sich halt überall ansiedeln. In der Gebärmutter, Eierstock, im Eileiter, am Eileiter, im Bauchraum, Blase, tief im Darm, am Darm. Einige Frauen haben das tatsächlich auch in der Lunge. Also wirklich, das kann bei Betroffenen super weit im Körper streuen. Deshalb finde ich es auch manchmal schwierig, es als gynäkologische Erkrankung zu bezeichnen. Also das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Weil
in der Lunge, hast du gerade gesagt?
Lunge, da sind einige, die das haben. Es ist mittlerweile immer mehr verbreitet. Es gibt auch Endometriose in den Schultern. Also das ist wirklich, also ich habe das nicht, aber das ist schon echt krass und es kann halt zu sämtlichen Symptomen führen. Das ist auch das Problem an der Endometriose, dass die Symptome so unterschiedlich sind. Ich gebe voll gerne den Vergleich. Ich war damals in einer Endometriose-Reha. Und da war eine, die hatte gerade erst eine 7-stündige Endo-OP hinter sich. Die hatte aber in Anführungsstrichen nur Beschwerden während der Periode. Ansonsten ging es ja total gut und die hatte einen Kinderwunsch. Ich zum Beispiel hatte damals wirklich nonstop Beschwerden. Ich war super oft ausgenockt, konnte keinen Sport machen. Mich hat das so in meinem Alltag begleitet und ich wurde nicht irgendwie kurz vorher 7 Stunden lang operiert, weil die war wirklich komplett voll mit Verwachsungen. Und das ist irgendwie auch ein bisschen das Problem an der Diagnostik, weil einige Betroffenen haben nur Beschwerden während der Periode und vielleicht auch manchmal Beschwerden, die sie falsch zuordnen, wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, aber auch depressive Verstimmungen, Magenschmerzen. Das sind ja auch alles wirklich Symptome, wo man selber vielleicht manchmal sagt, boah, ist vielleicht doch der Stress. Oder na, auch Frauen, die nicht so recht auf ihren Eisprung achten, Schmerzen beim Eisprung, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Unfruchtbarkeit, halt eben generell der ungewollte Kinderwunsch, Darmprobleme, ich meine, kennst du auch so Schmerzen, das habe ich zum Beispiel richtig schlimm gehabt, das ist bei mir mittlerweile voll gut in den Griff bekommen, dass ich richtig Schmerzen hatte, wenn mein Darm sich gefüllt hat. Mhm. Also das war dann wirklich so, ich habe so schlimme Krämpfe im Darm bekommen und wusste halt, ich muss jetzt sofort aufs Klo, sonst halte ich das nicht aus. Und ich bin dann wirklich schon immer krümmend auf Toilette gerannt. Und der Prozess währenddessen war einfach so schmerzhaft. Das Gleiche habe ich auch mit der Blase, das habe ich leider immer noch sehr stark. Und das ist halt super vielfältig. Auch so Durchfälle, generell Verstopfungen, Unverträglichkeiten. Also die Bandbreite an Symptomen bei Endometriose kann riesig sein, muss es aber nicht.
Und was sind denn dann so die typischen Symptome? Also wenn du so sagst, es kann sehr vielfältig sein, aber was sind so die Symptome, die du so speziell jetzt dazu ordnen könntest, was sehr, sehr häufig auftritt?
Also generell meine behandelnde Ärztin hat mir mal gesagt, wenn die Beschwerden so stark sind, egal ob jetzt Beschwerden während der Periode, sag ich mal Unterleibschmerzen, dass man den Alltag nicht stemmen kann, dass man regelmäßig Schmerzmittel nehmen muss, dass man nicht zur Schule gehen kann oder zur Arbeit gehen kann, dass man alltägliche Dinge halt einfach irgendwie canceln muss, dann ist das nicht normal und dann sollte man an Endometriose denken. Gerade so Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, können sehr oft eben ein Symptom sein. Mhm. Während der Periode starke Durchfälle, Erbrechen, Ohnmächtigkeit hatte ich früher, bin ich so oft auf Klo ohnmächtig geworden. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man da sitzt, weil man ja sitzt, aber ich bin da so oft weggekippt. Und das sind natürlich jetzt sehr starke Symptome. Dem muss nicht so sein. Ne? Wie gesagt, es können auch sanftere Symptome sein. Ich finde es immer schwer, das so zu sagen. Vor allem, weil das Schmerzempfinden ja auch total unterschiedlich ist. Also.
Und wie läuft da die Diagnostik ab? Also wie kann man sich das vorstellen? Bei mir ist es so, ich gehe zu einem Gastroenterologen, der checkt mich durch, der macht ganz, 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 ganz viele Tests, bis der dann irgendwann sagt, gut, wir können nichts mehr finden, ist ein Reizdarm, also eine Ausschlussdiagnose. Wie ist das bei Endometriose? Wie war dein Verlauf da?
Bei der Endometriose ist das so, dass du im Idealfall dich an ein Endometriosezentrum wendest. Mittlerweile gibt es da einige, die einfach auf Endometriose spezialisiert sind. Da kriegst du dann eine Überweisung von deinem Gynäkologin und die machen erstmal eine ganz ausführliche Diagnostik. Also das sind teilweise wirklich Fragebogen. Meiner war damals, glaube ich, 30 Seiten lang, wo wirklich auch ne, so ein Körper aufgemalt ist und du mit bestimmten Arten vom Malen, das steht dann dabei, meinetwegen Striche sind starke Schmerzen, so du kannst es komplett einmalen, du kannst komplett immer eine Schmerzskala beantworten, also gerade bei der Endometriose wird viel mit der Schmerzskala gemacht von 0 bis 10, welche Symptome du hast, was du schon gemacht hast, die machen einen sehr ausführlichen Ultraschall, es gibt Betroffene, da siehst du das schon im Ultraschall, ist recht selten, bei einigen kannst du das auch, wenn die Endometriose so am Scheideneingang ist, kannst du es halt auch ertasten. Bei manchen sieht man es auch im MRT. Genau, so Verknotung. Oder zum Beispiel bei mir im Ultraschall, ich habe halt auch Adenomyose. Das ist mittlerweile eine gesonderte Erkrankung, aber das kann man sich so vorstellen, das ist quasi wie Endometriose in der Gebärmuttermuskulatur. Also das sind Verwachsungen, die sind in der Muskulatur. Und bei mir, erschreckenderweise, sieht man das mittlerweile richtig im Ultraschall. Und dafür muss man kein Profi sein. Als ich letztens bei der Gynäkologin war, also meine komplette Gebärmutter war voll mit so, es sah aus wie eine Hecke, so schwarz halt alles, so richtig so Wucherungen, Abzweigungen. Und bei mir kann man das zum Beispiel richtig stark in der Gebärmutter sehen. Es ist aber leider nicht die Diagnostik. Also die Diagnostik erfolgt über eine Bauchspiegelung. Also sind drei kleine Schnitte unter Vollnarkose. Genau, ist eine Operation, eben weil der pathologische Befund getätigt werden muss, damit Krankenkassen das wenige, was sie übernehmen. Und das ist der gesicherte Befund. Mittlerweile wird aber nicht mehr so häufig und so schnell operiert, sondern erst auch wirklich geschaut, dass man versucht, eine Diagnose für einen selbst zu sichern, eben mit Ultraschall ertasten und Co. Vielleicht auch schon ein bisschen mit Ausschlussbehandlung, sag ich mal, dass man schaut, was tut dem Betroffenen gut, was kann vielleicht helfen, worauf springt die Person irgendwie an, weil bei einer OP muss man sich ja auch vorstellen, es sind ja auch immer Narben. Wenn man die Herde entfernt, entsteht ja eine Narbe, wenn man das wegschneidet. Und zum Beispiel, ich bin einer der Patientinnen, der machen die Vernarbungen sehr zu schaffen von den Operationen. Deshalb bin ich auch gar nicht Team. Ich lasse mich jetzt jedes Jahr operieren, wenn ich mehr Schmerzen habe. Weil man sieht die Narben ja nicht. Wir können uns nicht darum kümmern. Wenn wir im Gesicht ein Muttermal wegschneiden lassen, dann können wir uns um die Narbe kümmern. Aber das kann man innen drin ja nicht. Und ja, es gibt auch einen Speicheltest mittlerweile, aber der wird halt nicht zugelassen. Also das ist einfach bei einer Endometriose auch ein Riesenproblem. Es wird ja nicht viel von der Krankenkasse übernommen. Und so oder so nur, wenn du den Befund hast, den pathologischen.
Ja, Wahnsinn. Vor allem, wenn man überlegt, wie viele Frauen oder Menschen mit Gebärmutter jetzt darunter leiden, ne? Das ist ja der Wahnsinn.
Ja.
Also da muss ich noch einiges tun. Allgemein bei chronischen Erkrankungen, was die Krankenkassen da so übernehmen, das ist echt traurig, ne?
Ja, ich merke das auch immer wieder, weil zum Beispiel, das ist auch was ich mir oft bei Social Media tatsächlich anhören muss. Ich bin normal gesetzlich versichert, ich bin nicht privat versichert und viele denken das immer und ich bekomme dann oft so Kommentare wie so nach dem Motto, ja, du bist ja privat versichert, du kannst das ja so machen oder du kriegst ja schneller einen Termin, aber warte mal. Schön. Ich wiederhole nochmal den Satz, safety first. du kriegst ja schneller einen Termin, weil du privat versichert bist oder ähnliches, aber ich bin auch normal gesetzlich und ich komme auch in eine private nicht mehr rein mit meinen ganzen Erkrankungen und Diagnosen und wenn ich reinkomme, werden die alle ausgeschlossen, also bringt mir das nichts.
Ja.
Und genauso wie so diese Zusatzversicherung für Heilpraktiker und so, weil gerade so komplementäre Medizin, finde ich, hilft bei der Endometriose schon, auch Osteopathie. Halt vielleicht jetzt nicht, aber mir hat das schon immer geholfen, gewisse Symptome irgendwie erträglicher zu machen oder zu lindern. Vor allem so mit dem Darm, muss ich sagen. Und auch zeitweise die Blase oder irgendwie ne, Beschwerden so im unteren Rücken konnte ich voll gut über Osteopathie managen. Oder auch, wenn meine Narben so die äußerlichen vernarbt waren. Ja, aber das zahlt ja keiner. Das musst du halt alles selber zahlen. Und ich bin in der privilegierten Situation, dass ich das kann, aber viele können das nicht. Und das finde ich ist halt einfach schwierig und macht die Menschen gefühlt irgendwie noch kranker, als sie eh schon sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja, komplett. Also das kann nicht sein, dass man, und es ist halt auch sehr auffällig, dass es eine Krankheit ist, unter der eher Frauen leiden und dass da dann so eine große Lücke wieder ist. Ne? Also das ist auch, ja, schwierig. Hoffentlich tut sich da mal irgendwann was. Seit wann hast du denn eigentlich die Beschwerden?
Ich habe die ersten Beschwerden mit meiner ersten Periode gehabt. Die kamen so, da war ich Ende 11, Anfang 12 Jahre und ich habe damals halt schon irre viel geblutet. Also auch zum Beispiel eine sehr ausgeprägte Regelblutung kann auch ein Hinweis auf Endometriose sein und das war halt bei mir wirklich schon immer insane. Und so in meinem Freundinnenumfeld hatte auch niemand ihre Periode zu dem Zeitpunkt schon. Und da fingen die Beschwerden an, dass ich nicht zur Schule gehen konnte und nicht am Sportunterricht teilgenommen habe, einfach da schon immer Knockout war. Und ich habe dann auch, als ich 14 Jahre alt war, den Verdacht der Endometriose bekommen, wurde aber damals weggeschickt, weil ich halt in Anführungsstrichen noch zu jung dafür bin. Rückblickend totaler Quatsch, aber damals, ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her, da war das echt noch nicht so ein Thema. Also ich meine, soziale Medien gab es da noch gar nicht so richtig, außer Facebook oder StudiVZ und was das alles war. Da wurde nicht aufgeklärt und das war wirklich, da gab es auch kaum Endometriosezentren. Das war alles wirklich noch so ein bisschen, ja, runtergefahren. Und dann habe ich die Diagnose erst bekommen, als ich 19 Jahre alt war. Weil ich war damals fürs Modern in Berlin, ich habe dort gelebt und habe mich dann aus Verzweiflung habe ich dann irgendwann nach einem Endometriosezentrum gesucht und bin damals dort dann operiert worden. Also es hat dann trotz Verdacht auch noch 6 Jahre gedauert.
Ja, Wahnsinn. Und ist Endometriose heilbar? Also kannst du sagen, vielleicht habe ich es in 20 Jahren nicht mehr?
Nee, Endometriose ist nicht heilbar. Also es ist einfach eine chronische Erkrankung, die bleibt. Man kann sicherlich Symptome lindern für sich und schauen, dass man einen Weg findet, damit umzugehen. Aber es gibt jetzt keine Behandlung oder Tablette XY, die man nehmen kann. Und wenn man die regelmäßig nimmt, dann ist es weg oder so. Das gibt es nicht.
Ja, das habe ich mir immer gewünscht mit meinem Reizdarm, dass es so diese eine Tablette gibt, dass der Arzt sagt, ah, guck mal, probier mal das aus und dann, dass das total einschlägt. Ne? Aber das ist halt bei mir auch nicht der Fall. Aber ich hoffe, bei mir ist diese Hoffnung eben da, dass es dann irgendwann weniger wird. Also ich glaube, es wird immer mein Schwachpunkt sein, der Darm, aber ich hoffe dennoch, dass ich irgendwann weniger Beschwerden habe. Aber bei einer Endometriose ist es eben, es ist eine andere Erkrankung. Ne? Es ist krass. Das wusste ich gar nicht.
Ja, vor allem, weil so viel mit einhergehen kann, wie eben der Kinderwunsch oder Unverträglichkeiten und es halt irgendwie nicht nur ein Organ ist, also nicht falsch verstehen, egal was man hat, ist immer schlimm, aber es ist irgendwie alles und nichts, weißt du? Es ist so immer mal alles mit dabei und entweder hat man an dem einen Tag ist man ausgenockt, weil man 5 Stunden Durchfall hat, also jetzt so in meinem Fall, auch letzte Woche bin ich aufgewacht und hatte einfach 3 Stunden Durchfall und Krämpfe und Schmerzen so einfach aus dem Nichts und dann weiß ich schon so, okay, da nähert sich jetzt wieder was und am nächsten Tag hat man dann irgendwie total Unterleibsschmerzen, kann sich kaum bewegen. Also ist halt irgendwie so verrückt, immer mal so.
Ich finde es halt so verrückt, dass in unserer Gesellschaft dann trotzdem verlangt wird, dass man sein Leben irgendwie normal weiterleben kann. Also ich musste mir auch schon mit meinen Beschwerden so oft anhören, ja, selbst von einer Ärztin einmal, die hat mich irgendwann, als ich 16 war oder so, nicht mehr krank geschrieben, weil ich nicht zur Schule gehen konnte damit. Sie meinte, ja, du musst jetzt lernen, an deinem Alltag wieder normal teilzunehmen oder im Job oder grundsätzlich wird ja, es sind ja so eine immer irgendwas machen, Gesellschaft, sage ich mal. Und das ist so schwer, in so einer Gesellschaft chronisch erkrankt zu sein, weil man immer von dem Umfeld vermittelt bekommt, ja, du musst aber jetzt dran arbeiten, du musst was machen, du musst mal wieder rausgehen und sowas. Und das ist so anstrengend. Und ich denke mir immer, Leute, wenn ihr einmal diese Beschwerden hättet, würdet ihr mit einem Magen-Darm-Infekt rausgehen? Würdet ihr rausgehen, wenn ihr Migräne habt und vor Unterleibsschmerzen im Bett liegt und heult, würdet ihr dann wirklich sagen, so, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken mit meinen Mädels oder ich, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Dienstreise oder sowas. Es ist halt so schwer und so unfair, weil man ja überhaupt keine Kontrolle darüber hat. Und man will ja, ist ja nicht so, dass wir sagen so, nee, ich liege jetzt gerne hier im Bett und heule vor Schmerzen, sondern man will ja teilnehmen, aber es ist einem nicht möglich. Und dieser Konflikt, das finde ich so schwer. Und das fing ja schon damals gefühlt an mit Sportunterricht, wo du es eben angesprochen hattest mit Schule. Und dann sagen die Leute so, ja, ach, die bisschen Unterleibsschmerzen, mach doch einfach mit. So als wäre das immer nur so eine Ausrede.
Das war bei mir auch so. Ja. Ich hatte irgendwann in Schulsport halt eine 5, weil ich so oft gefehlt habe. Und mein Mann findet das immer noch krass, weil mein Mann ist ja Fußballer und Sport ist sein Leben. Also wir sind unterschiedlicher, könnten wir nicht sein, weil mein Leben ist immer noch nicht Sport. Ich hasse Sport einfach. Und er checkt das, sagte das immer wieder, wie kann man in Schulsport eine 5 haben? Ich so, ja, Digga, wenn man nie da ist, kann man eine 5 haben. Weil die Lehrer fanden es irgendwann nicht mehr witzig. Und ich habe damals sogar, ich habe das richtig lange verdrängt. Und dann, meine Eltern sind umgezogen, dann habe ich das wiedergefunden. Ich hatte früher einfach einen Attest, damit ich so oft auf Toilette gehen kann, wie ich möchte, während der Unterrichtsstunde. Weil ich musste halt so oft Pipi. Und die Lehrer meinten irgendwann so, ja, ich würde Unterricht schwänzen wollen und würde deshalb die ganze Zeit aufs Klo gehen. Und ich musste halt wirklich immer Pipi machen. Und dann habe ich einfach einen Attest von meiner Hausärztin gehabt, das bestätigt hat, dass ich aufgrund meiner Problematik häufig auf Toilette muss und dass die Lehrer verpflichtet sind, mich Pipi machen lassen zu müssen. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Ich meine, wie alt war ich da? 16 oder so? Ich finde das rückblickend, ich finde das irgendwie voll krass. Also, dass ich das brauchte, weil man mir nicht geglaubt hat. Das ist
krankübergriffig, ja.
Ja, ja, das ist echt heftig. Das ist
richtig, richtig krass. Ja, boah, richtig, also wirklich, also wenn diese Leute jetzt wüssten, unter was für Beschwerden du leidest und natürlich, man hofft einfach nur, dass sich die LehrerInnen weiterbilden und dass durch jetzt die Aufklärung, durch Accounts wie dein, durch Accounts wie mein und die öffentliche Aufklärung da ein bisschen mehr, Verständnis dafür aufgebracht wird, ne? Aber damals hat halt niemand drüber geredet und Endometriose, auch Reizdarm, so, da wusste niemand, was das ist. Und ich hoffe, vielleicht sind wir auch in einer krassen Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass heute Leute da schon sensibler damit umgehen. Jedenfalls hofft man das.
Das glaube ich auch. Also ich merke das auch und man hört es halt auch immer mehr in den sozialen Medien und auch generell in Zeitungen, auch Fernsehserien, so sei es GZSZ oder solche Serien, die manchmal einfach so Erkrankungen oder Themen mit aufnehmen. Das trägt ja auch dazu bei, dass Leute da irgendwie den Begriff schon mal gehört haben. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass die Leute sensibler werden. Aber ich glaube trotzdem, dass da immer noch so eine laute Stimme aus dem Off ist, weil du gerade meintest du ja, dass andere Leute mit starker Migräne vielleicht nicht ins Café gehen würden oder ähnliches. Aber ich glaube, das ist das Problem, weil es gibt viele, die trotzdem ihr Leben weiterleben und die das dann verallgemeinern. Das sind ja immer die lauten Stimmen, auch bei irgendwelchen Promi-Flash-Beiträgen oder ne, wenn man mal irgendwo oder wenn man viral geht oder so, dann kommen ja auch bei der Endo zum Beispiel immer wieder Frauen, die sagen, ja, also ich nehme einfach die Pille und mir geht's gut. Oder ach, ich wurde operiert und jetzt ist alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was die hat. Ne, die übertreibt vollmäßig, wo ich mir so denke, ey, ist voll cool für dich, dass das so gut klappt und du alles so weitermachen kannst und du das alles so erträgst. Vielleicht, wenn du ne nicht wegen Unterleibsschmerzen zu Hause bleibst. Aber deshalb muss ich das nicht machen. Und bei mir kann es ja ganz anders sein. Aber diese Stimmen sind halt lauter.
Voll. Und ich finde es immer so krass, wie einzelne Personen ihre Erfahrung auf andere übertragen. Und das nicht nur im Sinne von, dann nicht nur im Sinne von, vielleicht würde dir das auch helfen, sondern auch so, meine Erfahrung, meine Emotionen übertrage ich jetzt auf dich, also, oder mein Schmerzempfinden, was du vorhin ja auch schon mal gesagt hast, jeder Mensch hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden, das übertrage ich jetzt auf dich. Und weil ich das hinbekomme, musst du das auch hinbekommen. Also meine Lebensrealität ist auch deine Lebensrealität. Und das ist ja so ein unfassbarer Blödsinn. Und das ist so unfair und löst so einen Druck in einem selber aus, wenn man die Person ist, die das immer wieder hört. Also, Fühle ich sehr, ist bei mir ähnlich. Also geh doch einfach auf Toilette, ist auch nicht so schlimm und sowas höre ich mir auch rauf und runter schon immer an.
Ja, ist so schade, ne, weil das so übergriffig einfach ist. Und ich finde, wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo wir halt einfach auch lernen dürfen, dass man nicht von sich auf andere schließen darf. Und dass wir halt auch einfach nicht so schwarz-weiß denken dürfen, weil das einfach nicht richtig ist. Also wir haben halt alle ein unterschiedliches Empfinden, egal bei was. Es fängt ja an, der eine mag Kaffee, der andere nicht. Da diskutiere ich ja auch nicht rum.
Ja, komplett. Das kann man auf jede Lebensrealität gefühlt übertragen. Ne? Also meine Lebensrealität ist nicht deine Lebensrealität. Das sollte so ein Kinderlied sein, was man schon in der Kita lernt. Gibt's doch bestimmt. So, jeder ist individuell und jeder nimmt Schmerzen und Herausforderungen, geht jeder unterschiedlich mit um.
Ja, voll.
Du hattest ja eben schon mal so ein bisschen über deine Jugend geredet. Wie war es denn für dich mit dem Daten oder mit, also so typische Sachen, die man als junger Erwachsener macht, daten, in Clubs gehen, Party machen, in Restaurants gehen, essen gehen, ins Kino gehen. Also was für einen Einfluss hat die Endometriose hatte oder hat immer noch auf dein Leben?
Also in meiner Jugend hatte die nicht so extremen Einfluss, weil ich damals einfach die Pille durchgenommen habe und das tatsächlich damals bei mir so 2-3 Jahre echt gut funktioniert hat, weshalb ich dann ja auch so diese OP und die Diagnose so aufgeschoben habe, weil es für mich halt gelaufen ist und ich hatte damals einen festen Freund und ich bin feiern gegangen, hatte meinen Spaß. Es wurde bei mir dann eher schlimm, als ich die Diagnose bekommen habe und gemerkt habe, so, okay, es hat halt jetzt nicht geholfen, mich mal zu operieren. Ich habe mir natürlich Hoffnung gemacht, wenn die Endometriose entfernt wird, dass ich wenigstens ein bisschen Linderung habe, aber das war bei mir leider gar nicht der Fall. Das muss nicht immer so sein, aber bei mir war dem nicht so und ich bin nach der Operation auch sehr depressiv geworden. Also ich hatte da echt mit Depressionen zu tun und Panikattacken und war da auch sehr lange fest in Therapie und das war dann der Zeitpunkt, wo ich mich sehr einschränken musste und auch eingeschränkt habe, weil ich halt oft auch Angst hatte vor so Situationen wie, ich gehe jetzt feiern und muss auf einmal auf Klo rennen. Also ich muss dazu sagen, ich habe gar kein Schamgefühl, was das angeht. Wenn ich auf Klo muss, muss ich auf Klo, ist egal, wo ich bin, weil ich kann da ja nichts für in dem Moment. Aber es ist natürlich trotzdem nicht schön, wenn der Abend so geprägt von Schmerzen ist oder ich ein Konzert früher verlassen muss, weil ich so Schmerzen habe. Damit konnte ich früher überhaupt nicht umgehen. Das musste ich richtig lernen und akzeptieren, meinen Körper zu akzeptieren. Dass es halt einfach manchmal so ist, dass ich trotzdem Spaß haben kann, selbst wenn ich nur eine Stunde unterwegs bin und keine 6 Stunden bis 4 Uhr morgens. Und das war halt voll der Prozess, auch immer wieder Verabredungen abzusagen oder auch in der Partnerschaft, dass Dinge nicht klappen, dass wir Ausflüge nicht machen können, dass ich auf einmal irgendwie heulend mit Schmerzen im Bett liege. Und das war schon, das hat schon echt ein paar Jahre gedauert, das anzuerkennen. Also vor allem für mich selbst.
Ja, fühle ich sehr. Und wie gehst du heute damit um? Also wenn du dann mal morgens aufwachst und eigentlich voll einen schönen Tag hattest oder geplant hattest und dann merkst, okay, geht nicht, schaffst du es dann da gut mit umzugehen? Weil ich wirklich nicht.
Also ich ärgere mich schon auch. So wie letzte Woche wäre ich eigentlich auf einem Geburtstag gewesen und unser Kleiner wird jetzt im August 2 und ich war wirklich seit der Geburt nicht abends alleine weg. Also ich habe nie was gemacht, weil ich auch so lange gestillt habe und das Einschlafen ist einfach unser Ding. Das hat bisher einfach noch nie so optimal geklappt, dass ich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt wert, irgendwie essen zu gehen. Und das war halt mein Abend und ich habe mich so drauf gefreut. Und ich bin da halt dann abends nicht hingegangen, weil ich einfach voll müde war. Wenn man aufwacht und direkt erstmal 2-3 Stunden durch, weil mein Körper war so erschöpft. Und dann habe ich ja auch noch den Kleinen hier. Also ich kann mich ja auch nicht ausruhen jetzt. Soll kein Meckern sein. Ich bin voll dankbar, dass er existiert. Aber es ist einfach Fakt. Früher konnte ich mich hinlegen, habe irgendwie den ganzen Tag Serie geguckt oder ähnliches. Das habe ich nicht, weil wir einfach keine familiäre Unterstützung bei uns in der Umgebung haben für den Kleinen und uns. Und das hat mich schon geärgert irgendwie, weil ich mir so dachte, boah, das ist irgendwie so typisch. Aber ich kann da mittlerweile voll gut umgehen. Ich glaube aber auch, weil der Kleine auch da ist. Ich habe dann gar nicht so die Zeit gehabt, mich darüber jetzt aufzuregen oder mir so viele Gedanken zu machen. Und ich habe das wirklich auch sehr lange versucht zu lernen und anzuerkennen, dass das okay ist. Und natürlich finde ich das immer noch manchmal scheiße und doof, dass mein Körper so ist, wie er ist. Aber ich finde, je mehr mich das belastet, desto negativer wird diese Gesamtsituation und das Gesamtgefühl für mich. Und damit mache ich es nicht besser. Also ich will es mir nicht schönreden, Weil das kann man nicht, also weder bei dir noch bei mir. Aber ich möchte versuchen, das anzuerkennen, weil mir bringt das nichts, wenn ich jetzt auch noch den ganzen Tag weine. Das macht mein Stresslevel nur noch schlimmer und die Gesamtsituation für mich unerträglich. Also das ist so einfach mein Learning und meine Erfahrung. Aber es hat sehr lange gedauert und auch damals die Reha war sehr notwendig, dass ich das anerkenne. Also ich habe mir wirklich sehr viel Zeit für diesen Prozess genommen.
Richtig, richtig toll, dass du da so einen Umgang mitgefunden hast. Wie geht denn dein Umfeld damit um? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei einer Freundin auf den Geburtstag eingeladen bist und dann so sagst, boah, ich hatte heute Morgen so eine schlimme Darmsession oder so, mir geht's nicht gut, ich bin müde. Wie gehen die damit um? Sind die da verständnisvoll oder spürst du da schon manchmal so Unverständnis?
Nein, ich spüre ehrlicherweise gar kein Unverständnis. Und wenn ich früher Unverständnis gespürt habe oder mir das vermittelt wurde, dann waren das für mich auch keine Freunde. Also ich bin da einfach echt krass radikal. Ich sortiere da aus, weil ich habe das nun mal. Und natürlich kann ich verstehen, wenn Freundinnen traurig sind, weil ich nicht dabei bin. Und auch wenn die das kurz sagen, aber wenn jetzt jemand da irgendwie sauer auf mich ist oder mir ein Gefühl gibt, ich muss jetzt ein schlechtes Gefühl haben, dann bin ich da raus. Also das lasse ich einfach gar nicht an mich heran, weil ich kann da nichts für. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, aber auch das war ein Learning über all die Jahre hinweg und auch sicherlich ernste Gespräche. Ich habe auch früher sehr oft auf den Tisch hauen müssen, vor allem bei der Familie, wo immer wieder irgendwelche Sprüche kamen von, du wurdest doch jetzt operiert, jetzt ist doch alles gut oder ne, mach doch mal dies, guck doch mal da. Und da musste ich sehr oft sehr deutlich werden und das fand sicherlich auch nicht immer alle so toll. Aber das war wichtig für mich, dass ich für mich einstehe und sage so bis hierhin und nicht weiter. Und ich habe aber auch lernen müssen, und das habe ich erst gelernt, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, weil ich da natürlich intensiv in sämtliche Gefühle reingehen musste, dass es für das Umfeld ja auch nicht leicht ist, damit umzugehen, eben weil sie die Beschwerden nicht haben. Vor allem jetzt in Bezug auf meinen Mann, der hat diese Schmerzen nicht. So, der sieht das und das hat ihm auch geholfen. Und für ihn waren wirklich die schlimmsten Momente die wichtigsten. Das klingt total doof, aber dadurch, dass er eben die Wochenenden immer weg war und nicht so viel hier war, hat er oft auch so Schmerzattacken oder Sachen nicht mitbekommen. Und der musste wirklich am Anfang so Sachen erleben wie, wir müssen jetzt in die Notaufnahme, weil ich so Schmerzen habe. Oder er muss für mich nachts zur Apotheke, weil ich hier nur Durchfall habe und Schmerzen habe, damit er das einfach mehr verstehen kann. Es haben oft Erzählungen nicht ausgereicht. Weißt du, was ich meine?
Also komplett. Also ich meinte auch immer, gerade bei so neuen Freundschaften oder jetzt auch bei meiner Partnerschaft, da habe ich dann auch immer gesagt, wir brauchen die schlechten Momente, damit das Eis gebrochen wird, sage ich mal. Also wir brauchen diese Momente in unserer Freundschaft. Erst dann kann die deeper werden, wenn du siehst, wie ich leide. Das klingt so krass, aber es ist so. Ja, wenn Menschen halt nie damit in Kontakt gekommen sind, meine beste Freundin hat die krasseste Verdauung überhaupt. Also wirklich, die hat nie Probleme. Und deswegen ist es so schwer für sie nachzuempfinden, wie es mir in solchen Momenten geht. Oder, keine Ahnung, ich zum Beispiel, sie leidet unter ADHS oder hat ADHS. Und da kann ich mich da nicht reinempfinden. Und deswegen ist es voll wichtig, dass man da halt kommuniziert und ehrlich offen drüber spricht und sagt, so geht's mir damit, so geht's mir damit, weil nur so kann eine Person Verständnis für einen aufbringen. Und das sage ich auch immer, wenn man, ne, so wie kann ich mit meinen Freunden über meine Beschwerden sprechen oder im Endeffekt ist es ja egal, ob Darmbeschwerden oder andere Schmerzen oder andere mentale Probleme, solange man offen darüber spricht oder man sollte offen darüber sprechen, weil nur so kann dein Gegenüber verstehen, was bei dir los ist. Und wenn du das nicht machst, dann kann es passieren, dass die Person kein Verständnis aufbringen kann und Verständnis, gegenseitiges Verständnis füreinander ist in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft, bei der Familie ja so ein fundamentale Sache oder Emotion oder fundamental für eine gute Beziehung. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, sprecht offen darüber und zeigt den Personen, wenn ihr könnt, dann sehen die mal, wie es einem wirklich geht. Und das hilft irgendwie, ja, um so die Base aufzubauen, finde ich, für eine Beziehung.
Voll. Und ich war damals auch manchmal nicht so fair dann mit meinem Umfeld. Ich habe oft auch nicht gesehen, dass die sich bemühen, aber es halt einfach nicht so verstehen können. Also einfach, weil sie es nicht können, weil sie es nicht haben oder sich nicht so reinfühlen können. Und da musste ich auch lernen, irgendwie geduldiger zu werden, nicht immer gleich so, ne, zickig zu werden oder das dann so persönlich zu nehmen, sondern auch irgendwie versuchen, trotzdem die Hand zu reichen, ne, und so ein bisschen mit abzuholen. Warum ist das jetzt so, dass es mir so geht? Warum fühle ich mich jetzt, auch wenn das wahnsinnig anstrengend ist und man das natürlich lieber hat, dass alle direkt immer hilfsbereit, empathisch und toll mit jeder Situation umgehen kann. Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man das ja auch nicht, ne? Hast du gerade auch gesagt, und ich habe das bei mir auch. Ich bin auch nicht, ich habe auch keine weiße Weste. Ich kann sicherlich auch nicht alles super empathisch immer aufnehmen, auch wenn ich mich sehr bemühe. Aber das muss man halt dann versuchen zu lernen fürs Umfeld.
Komplett, und häufig treffen solche Kommentare oder halt Unverständnis in solchen Situationen ja auch in so eine tiefe Wunde bei uns, dass wir, ne, ich nehme das so häufig persönlich, und wir haben auch immer noch in unserem Freundeskreis nach wie vor häufig Themen, wo wir richtig aneinander geraten, ne? Und ich dann irgendwie in alte Muster verfalle und zickig und trotzig werde. Oder, also wir hatten zum Beispiel, wir waren mit unseren besten Freunden, wir sind so eine Sechsergruppe, haben wir einen Urlaub geplant über Silvester. Und da wollten wir mit dem Auto hinfahren. Und wir haben einen VW-Bus, und da hinten ist eine Toilette mit drin, also so eine Campingtoilette. Und dieser Bus hat mir so eine unfassbare Lebensqualität wieder zurückgegeben, weil ich auf einmal Dinge mache, die ich mich früher niemals getraut habe, weil ich weiß, ich habe meine Toilette hier. Und sobald aber andere Leute mit dem Auto sind, gehe ich da nicht rauf währenddessen. Also es ist dann, also früher konnte ich auch überhaupt nicht lange Strecken Auto fahren oder mal in Urlaub fahren oder so, weil sobald man im Stau steht und die Krämpfe losgehen, und das ist bei mir regelmäßig der Fall, das ist nicht nur ein, zwei Mal im Monat, sondern das ist täglich. Und wenn dann die Beschwerden losgehen, das ist dann natürlich auch ein Teufelskreis, ne? So, ich weiß dann, okay, jetzt sind wir hier im Stau und zack. Es hängt halt alles miteinander zusammen. Aber nur dieses Gefühl zu wissen, ich könnte jetzt auf Toilette gehen, hilft halt so extrem. Und da stand dann halt, war dann halt auch die Sache irgendwie, ja, wieso können wir denn nicht bei euch mitfahren und so? Und dann war direkt bei mir so Defensive Mode, so, hä, wieso habt ihr jetzt kein Verständnis für mich und meine Krankheit, obwohl ich dir nicht mehr erklärt habe, warum das so wichtig ist für mich und so. Ja, und also man hat immer wieder, und das wird auch immer wieder dazu kommen, dass wir aneinander ecken. Und das ist aber auch wichtig, um eben die Leute auch mal wieder abzuholen, weil die meinten dann zum Beispiel auch, ja, wir sehen ja aber, was du andere Sachen schaffst, so, dass du mal auf ein Event gehst, dass du mal ins Kino gehst, dass du mal ins Café gehst. Und wenn du nicht mit uns kommunizierst, dann können wir ja nicht wissen, dass das noch so ein Riesenthema für dich ist. Oder wir würden uns wünschen, dass du das mit uns auch mal machst. Oder so. Also da im Freundes- und Familienkreis und in der Beziehung wirklich können wir beide ja einfach nur sagen, kommuniziert doch offen miteinander. Und es ist in Ordnung, wenn es auch mal Konflikte gibt, solange eben diese Basis stimmt. Und das ist eine schöne Sache, die mir meine chronische Erkrankung gegeben hat, dass ich genau weiß, dass die Leute, die in meinem Umfeld sind, so close sind und also die Leute, die nicht an meiner Seite sind und mich in diesen Dingen unterstützen, das sind halt keine Freunde, so wie du es eben auch schon angesprochen hast. Und das heißt, ich habe über die Jahre so einen Circle aufgebaut, den ich einfach so vertraue damit und die niemals gehen würden aufgrund meiner chronischen Erkrankung, sondern die sind da und die konfrontieren mich manchmal auch mit Dingen und die sprechen auch mal unangenehme Situationen an. Und das ist super wichtig und genauso ich auch. Aber offene Kommunikation ist key.
Ja, überall. Also kann ich auch nur bestätigen. Und das musste ich auch voll lernen, da immer wieder diese Geduld zu haben oder so Momente, wie du beschreibst jetzt mit eurem Silvestertrip, dass man halt manchmal vergisst, die abzuholen, weil man dieses Grundverständnis erwartet. Aber die ja wiederum, eben weil unser Job so ist, wie er ist, dass wir unser Leben teilen, ja auch andere Dinge sehen. Und ich glaube, da erwischt man sich manchmal selber, dass man ja immer nur kurze Ausschnitte vom Leben sieht, auch wenn am Ende die Liste oben dann nur so kleine Striche sind, weil man voll viel gepostet hat, sind das ja nur, was sind das, 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht nicht mal, Maximum vom Alltag irgendwie, die man dann mitbekommt, ne?
Total. Und bei mir ist es auch so, anfangs war so jede Kleinigkeit eine Herausforderung für mich, weil bei mir hat sich halt auch eine ganz dolle Angststörung entwickelt. Also sowas wie auf den Markt gehen oder manchmal ein Spaziergang mit den Hunden oder so war super schwierig für mich. Und und das habe ich jetzt auch noch auf Instagram, ich teile zwar viel und auch häufig, wenn Dinge eine Herausforderung für mich sind, aber ich teile das nicht in jedem Moment. Und das ist auch wichtig für mich, dass ich nicht diese Krankheiten zu zu so einer Riesensache auf meinem Kanal und in meinem Kopf mache. Und deswegen zum Beispiel, wenn ich dann mal sage, so, ich grinse dabei, ich habe mich zurecht gemacht, ich bin jetzt mit einer Freundin auf dem Isemarkt und wir gehen jetzt hier ein bisschen shoppen und keine Ahnung, dass es dann auf Instagram so rüberkommt, boah, da geht's gerade voll gut und die hat eine schöne Zeit. Und aber es ist trotzdem eine riesige Herausforderung für mich. Und nur wenn man auf Instagram manchmal dann diese Smiley- und Happy-Sachen sieht, heißt das nicht, dass es mir immer leicht fällt. Und ich glaube, das ist auch super wichtig zu verstehen, dass wir super viel auf Instagram teilen, aber es halt trotzdem auch Momente gibt, die wir mit uns selber ausmachen. Und ich will auch nicht immer alles teilen, weil dann kriege ich auch immer ganz viel Feedback dazu, was super schön ist. Aber manchmal fühle ich mich auch nicht bereit dafür, so viel Feedback zu bekommen, weil ich dann in dem Moment selber vulnerabel bin oder so. Und dann teile ich diese Momente, wenn ich dafür bereit bin, auch Kommentare oder Nachrichten dazu zu bekommen, weil es ist ja total schön, wenn wir uns so offen zeigen, dann zeigen sich andere Menschen auch häufig sehr offen, was eine super tolle Sache ist, aber manchmal ist es auch ganz schön belastend, wenn man dann eben sehr, sehr viele Nachrichten bekommt von anderen Angstpatientinnen und deswegen achte ich eben darauf, dass ich solche Momente poste, wenn ich dafür bereit bin, weißt du?
Nee, fühle ich voll. Bei mir ist es eher so, dass ich funktioniere. Also ich erzähle das schon auch so wie letzten Mittwoch, aber dann habe ich halt erst Storys gemacht, wo ich wieder funktionieren konnte und dann habe ich es halt gesagt, wie es mir jetzt gerade ging. Aber ich komme ziemlich schnell in diesen Funktionsmodus und kann so Schmerzen recht schnell ausblenden, was auch überhaupt nicht gut ist, weil es einfach gar nicht gesund ist für meinen eigenen Körper, weil ich mir dann keine Ruhe gönne. Aber so habe ich das bei mir, dass ich dann einfach funktioniere und mein Ding weitermache, aber auch das können Außenstehende ja nicht erkennen. Also, na, das kann man ja nicht unterscheiden. Das können vielleicht die Ängsten, die mit einem tagtäglich irgendwie zusammen sind, aber mehr auch nicht.
Ja, voll. Wie war das denn für dich, beziehungsweise wie war dein Werdegang auf Social Media? Hattest du schon davor einen Account auf Social Media und hast dann irgendwann angefangen, über Endometriose zu sprechen? Oder wie war das? Und wann war die Entscheidung, dass du meintest, so jetzt möchte ich darüber sprechen? Und hast du noch im Kopf, wie du es gemacht hast? Also gab es so ein Posting oder hast du es mal immer so nebenbei in der Story erwähnt oder wie war das?
Ich habe das immer auf meinem normalen Account gemacht. Also ich habe nur meinen Account, den ich jetzt auch habe. Und ich habe damals einfach ein Posting gemacht und das drunter geschrieben und erzählt. Hauptsächlich kam der Impuls, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe, weil zum damaligen Zeitpunkt gab es dann Insta-Stories gerade recht neu. Vorher gab es ja Snapchat und ich konnte das nicht verstecken, dass es mir andauernd schlecht ging und es war für mich unerträglich, das die ganze Zeit zu tun. Und ich meine, 2017, da waren alle Himmel noch rosa gefärbt bei Insta. Also das war eine ganz, ganz andere Bubble wie jetzt. Also da hat wirklich, damals bin ich ja auch sau dafür belächelt worden, auch von Personen, die jetzt das Gleiche machen, ne? Also ist immer für mich der witzigste Moment, wo ich mir so denke, so alles klar und mich unterstützt hat keiner. Ich wurde dafür nur belächelt, aber jetzt packen alle irgendwie was aus, weil ne, sie da irgendwie jetzt das Gefühl haben, das tun zu müssen, muss ich jetzt auch einfach mal ehrlich sagen, das habe ich auch schon oft gesagt, weil ich das voll schade finde, weil die wenigsten einfach damals so das anerkannt haben und ich mich da halt voll durchboxen musste, auch durch sehr viel Hate mit, ihr erzählt das doch nur, um irgendwie bekannt zu werden, wo ich mir halt damals schon dachte, ja, ist für mich ein richtig geiles Gefühl zu sagen, dass ich auf Klo hänge vor Schmerzen mit Durchfall und regelmäßig ohnmächtig werde oder zeitweise auch Schmerzen beim Sex habe. Ja, geil, es ist echt. Genau, das habe ich schon immer gewollt, so dachte ich mir. Und das war gar nicht leicht. Aber mir tat das sehr gut, weil damals kamen dann so viele aus meiner Community, die gesagt haben, ich habe das auch und ich habe mich mit ganz vielen ausgetauscht. Und das hat mir so viel geholfen, dass ich mich nicht alleine fühle und gleichzeitig, dass ich anderen helfen konnte, weil ich einfach gesprochen habe, hat mir auch voll geholfen. Es hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, weil ich mir so dachte, okay, und das denke ich mir auch immer noch, auch beim Kinderwunsch. Ich meine, ich hätte auf beides gerne verzichtet, aber das ist wenigstens das Gute daran, dass ich diese Scheiße fressen musste, weißt du? Dass ich anderen dann vielleicht helfen kann. Und wenn das nur 10 Leute sind, die sich abgeholt fühlen, dann habe ich ja irgendwie 10 erreicht. Und früher waren das wirklich tagtäglich Nachrichten, wo drin stand, hey Anna, dank dir habe ich meine Diagnose bekommen. Das ist natürlich irgendwo schade, dass die Person es wirklich hat und die Erkrankung der Endometriose hat, aber ich freue mich, dass sie vielleicht nicht so viele Jahre auf die Diagnose warten musste.
Hm. Ja, total. Also hattest du dann irgendwann einen Moment, wo du so warst, so also es hat sich eher, weil bei mir war es genauso. Ich habe nämlich am Anfang, ich hatte einen ganz kleinen Kanal, ja. Ich hatte wirklich kaum, also ich hatte 3000 Follower oder so und habe angefangen, über meine Angststörungen zu reden. Und dazu kamen dann eben ganz, ganz viele Fragen immer. Und dann irgendwann war ich auch so, ich kann das jetzt nicht mehr verheimlichen, das ist ja voll unfair, wenn ich die ganze Zeit mir irgendwelche Sachen ausdenke, warum ich eine Angststörung habe und gar nicht darauf eingehe, warum es eigentlich so ist. Und dann habe ich eben damit angefangen, keine Ahnung, mit 5000 Leuten darüber zu sprechen oder vor 5000 Followern über meinen Reizdarm zu sprechen. Und da war die Community ja noch ultra safe. Also so bei 5000 Leuten, die dir folgen, da erreichst du ja Leute, die wirklich an dir interessiert sind. Und deswegen war bei mir der Einstieg tatsächlich sehr, sehr smooth. Und ich habe nur Gegenwind bekommen bei so Reels, die mal viral gingen und wo Männer dann so geschrieben haben, bäh, voll ekelhaft. Aber sonst wurde das Gott sei Dank sehr gut angenommen. Und deswegen meinte ich ja eben auch schon, bin ich dir so dankbar, weil du so den Weg gegeben hast. Und ich finde, das muss man auch appreciaten und das muss man anerkennen. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, dass wir auf einmal alle offen darüber reden. Und genau wegen einer Person wie dir, die sich da durchgeboxt hat, die wahrscheinlich blöde Blicke und Kommentare von anderen bekommen hat, wo du wusstest, die lästert jetzt hinter meinem Rücken oder die finden das nicht cool, was ich mache, und du hast trotzdem weitergemacht. Und wegen Menschen wie dir trauen sich andere auch darüber zu sprechen auf Instagram, und das hast du wirklich was bewirkt.
Vielen Dank. Ich kann Komplimente nicht so gut annehmen, wie du gerade vielleicht merkst, aber ja, danke schön. Nein, ich habe dir das ja auch schon voll oft gesagt. Ich weiß noch einmal letztes Jahr im Sommer, da hast du wieder Accounts vorgestellt. Und da war ich auch dabei. Und da hast du das drunter geschrieben, was du jetzt gesagt hast. Und es war bei mir so ein Moment, wo ich voll down war. So mit Social Media, du kennst es selber, man hat immer mal so seine eigenen Phasen. Ich habe mich so unwohl gefühlt, irgendwie so fehl am Platz. Und als du das gesagt hast, das war so Balsam für die Seele, weil das irgendwie voll schön ist, weil ich das auch nicht verstehe, warum man sich manchmal nicht so unterstützt, weil im Endeffekt tut uns das doch allen total gut, und das gab es halt damals wirklich nicht, und deshalb freue ich mich voll, dass immer mehr Accounts über Endometriose oder auch, ne, sag mir Reizdarm, psychische Erkrankungen, Kinderwunsch und Co. sprechen, weil ich lerne ja auch tagtäglich dadurch, und dafür bin ich auch voll dankbar.
Ja, total, und ich glaube, es ist auch super wichtig, sich da einfach gegenseitig so ein bisschen zu supporten und einander abzuholen, weil wir haben ja nichts zu verlieren. Also ich denke mir immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei dir oder auch bei anderen Accounts oder so sage, hey Leute, schaut doch mal rüber, vielleicht hilft euch das. Das heißt ja nicht, dass mir die Leute dann entfolgen oder so. Also ich verstehe immer diesen Konflikt nicht, warum man nicht einfach sagen kann, hey, richtig cool, was die Person macht. Das beeinflusst ja nicht mich und meine Arbeit, ne?
Nee, gar nicht. Aber ja, das ist ein Thema für sich. So oder so ist das schön, dass jetzt offener über alles gesprochen wird. Und das ist auch unglaublich wichtig.
Ja, total. Hast du vielleicht noch abschließende Worte? Wir haben jetzt überhaupt nicht über das Thema mittlerweile erfüllten Kinderwunsch gesprochen. Das ist vielleicht nochmal eine andere Folge. Ja. Oder falls euch das interessiert, hüpft rüber zu Anna und zu ihrem Kanal. Und du sprichst da ja vielleicht auch im Podcast drüber ein bisschen. Du hast ja auch einen eigenen Podcast.
Genau, ich habe einen eigenen Podcast mit meinem besten Freund, aber der ist alles andere als aufklärend, um ehrlich zu sein. Also wir sprechen da recht viel auch natürlich über aktuelle Themen, die uns irgendwie beschäftigen. Aber da, ich würde schon behaupten, dass ich da ein bisschen eine andere Anna zeige, weil ich auf Social Media schon recht ernst bin, weil ich auch diese ernste Bubble habe, ne? Also, es gibt ein Hochzeitsvideo von mir. Ich liebe es und ich traue mich, das nicht zu posten, weil ich voll Angst habe vor der Reaktion der Leute.
Oh, Anna, jetzt ist es ausgesprochen.
Ich schick's, ich schick's dir, dann kannst du es dir angucken. Ja. Und das ist wirklich, das beschreibt mich, das bin einfach ich. Anyways, also wir reden schon im Podcast auch über deepere Themen, aber ich habe meine Highlights voll. Es gibt einen Kivo-Talk, man findet ganz viel zum Kinderwunsch, und ich komme sehr gerne nochmal, wenn ihr das alle möchtet, zurück, ja, weil der Kinderwunsch ist eh riesig, aber ja, was ich sagen kann, nach 11 künstlichen Befruchtungen, 5 Jahren Kinderwunsch ist mein kleiner Sohn gerade mit meiner Mama auf dem Spielplatz, damit ich hier diese Folge aufnehmen kann. Und das ist richtig schön, und dann werde ich immer...
Oh, ich habe Gänsehaut, ja.
Ha. Ich weine eh immer so schnell.
Warte, jetzt kommst du mir auch.
Ach, naja, aber schön.
Okay, Happy wenn End. Wir die Folge aufnehmen, dann brauchen wir einige Taschentücher, genau. Aber falls euch das Thema interessiert, hopst auf jeden Fall rüber zu Anna. Guck mal, ich kriege hier schon Taschentücher zugeworfen. Hast du vielleicht noch abschließende Worte für für Menschen, denen es ähnlich geht, die jetzt sagen, oh, ich habe einen Verdacht auf Endometriose, ich könnte mir vorstellen, ich habe das auch oder ich leide darunter. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Genau, also ich gebe mit, dass, also ich finde Tipps immer schwierig, aber was ich super wichtig finde, vertraut auf eure eigene Stimme, lasst euch nicht von eurem eigenen Körpergefühl oder Bauchgefühl ablenken. Wenn die Schmerzen für euch schlimm sind, dann ist das egal, was Beate oder eure Nachbarin, eure Mutter, euer Partner, Partnerin, wer auch immer dazu sagt, dass das ist relevant, dass ihr das untersuchen lasst. Habt keine Scham, wenn ihr Fragen stellt. Vertraut da auf euch, steht für euch ein und so schwer das manchmal auch ist, gerade bei Terminen, wenn man von Arzt zu Arzt hüpft, du kennst das auch, Kiki, manchmal hat man keinen Bock mehr, manchmal zieht einen das runter, bleibt daran, weil ihr macht das für euch selbst, ihr macht das für niemand Geringeren als für euch selbst und ihr selbst müsst euch so wichtig sein, dass ihr das durchzieht und das könnt ihr auch. So.
Das sind sehr, sehr, sehr schöne Worte. Ich hoffe, dass da Danke. Jetzt einige von den ZuhörerInnen einen kleinen Stich haben im Herz und denken so, ja, das hat mich jetzt voll abgeholt. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und vielleicht treffen wir uns ja wirklich nochmal und sprechen nochmal über ein anderes Thema. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt bald mal ehrlich, mal endlich in Person.
Das wäre sehr schön. Vielleicht im Sommer. Vielleicht kriegen
wir
das.
Ja, das machen wir. Das ist gut. Na gut, meine Liebe, bis bald.
Bis bald. Ciao. Ciao.